Also nochmal auch für den Livestream. Mein Name ist Gösta Smekal und man hört es vielleicht an der Stimmfärbung. Ich komme auch ein paar Tagesreisen aus dem Südosten, so wie der Kollege gestern, der Herr Leira. Ähnlich wie er halte ich so, dass ich durch den Vortrag ein bisschen anekdotisch, ein bisschen humorvoll hoffentlich durchnavigieren werde. Ihr könnt mich gerne unterbrechen, wenn ich irgendwelchen Unsinn erzähle oder wenn es unklar ist. Ja, wir werden eine hoffentlich unterhaltsame Dreiviertelstunde haben. Ich habe mir SNMP herausgepickt. Ich habe jetzt mir vorgenommen, so ein bisschen Protokollarchäologie zu machen, ein paar alte, vergessene oder fast schon vergessene, aber trotzdem nützliche Dinge zu erzählen. Es kommen ja zum Glück junge Leute nach in unsere Metier. Ich gehöre ja auch zu den alten weißen Säcken. Ja, die sollen auch ein bisschen sehen, dass es nicht immer Docker und Rust und whatever braucht, um zum Ziel zu kommen. Insofern, worum geht es heute? Also ein bisschen Archäologie, wo kommt das Ganze her? Über welche Wege ist das Protokoll bis heute gegangen? Ein bisschen über die Architektur, wie ist es aufgebaut, was gibt es für Artefakte, gehört ja zur Archäologie dazu. Also welche Begriffe, welche Terminologie ist da zu verwenden, was heißt was, was ist was, was tut was. Es geht auch um Anachronismen, es sind ein paar Sachen historisch schiefgegangen, es gibt ein paar Missverständnisse, es gibt ein paar unschöne Dinge in dem Protokoll, die halt keiner mehr ausräumen will, weil Gründe. Und letztlich Anwendung, was man damit zu so tun kann. Und Alliterationen mag ich auch übrigens. Ja, warum tue ich euch das an? Wer bin ich? Ich bin nicht mehr ganz taufrisch, wie man im Jahrgang sieht. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit diesem Digitalkrams. Werde auch seit einiger Zeit dafür bezahlt schon. Den Linux-Kernel habe ich gebootet irgendwann Mitte der 90er Jahre. Ich kann es nicht mehr datieren. Das ist im Nebel meiner Vergangenheit untergegangen. Was ich weiß, ist, dass ich in der Linux User Group Austria seit 2007 aktiv bin. Ja, und Geld gibt man mir dafür, dass ich in einem Verlag die IT-Verantwortung trage. Historisch habe ich einiges gemacht im IT-Bereich. Ich war Sysadmin, ich war Support tätig, ich habe mich als Consultant verdient, teilweise selbstständig, teilweise für eine Firma. Ich bin nicht auf alle Abwege stolz, aber es hat mich zu dem geführt, wo ich halt bin. Und ich habe viele Jahre im Bereich Monitoring verbracht und ich habe damals unter Nagios nicht gelitten, ich habe es gemocht, aber da hat halt jeder so seine eigenen Ideen dazu. Ausgestiegen aus der Ecke bin ich ungefähr, ja, rechnen ist jetzt nicht so einfach, vor, also so 2009, 2010, da hören meine operativen Erfahrungen mit Monitoring-Systemen auf. Seither bin ich eben in Leitungsposition, aber ich kriege immer noch ein bisschen mit, was sich so tut. Ja, kurze Abgrenzung. Also wir können über vieles diskutieren, aber nicht, warum dieses oder jenes Gerät gerade nicht SNMP-fähig ist oder das so lausig implementiert hat oder sonst was. Was ich jetzt von, wir haben vorhin kurz geplänkelt, Cisco Network Managing Dingsbums und anderen proprietären Tools halte, nichts, kenne ich alle nicht, kann man mit mir also auch nicht diskutieren. Wie ihr euer Zeug zu Hause SNMP-fähig macht oder so, ist euer Ding. Ich kann euch da nicht helfen. Und ja, nö, mit KI mag ich einfach nicht, deswegen kein moderneres Thema. Okay, so, also wir sprechen über ein Protokoll, das, wenn es sich rangehalten hätte, mittlerweile schon schulpflichtige Kinder haben könnte. Es ist 1988 spezifiziert worden. Damals gab es das Simple Gateway Monitoring Protocol, das man mutmaßt, ich habe die RFC nicht gelesen, alles andere als simple war und es konnte eben nur Monitoring. Jetzt haben sich einige Leute zusammengetan und gesagt, nein, das müssen wir anders machen und außerdem, wir wollen managen. Wir wollen also die Devices nicht nur abfragen können, wir wollen sie auch steuern können. Es geht um Netzwerkgeräte primär, das ging damals primär um Netzwerkgeräte. Und Ziel war eben, ein einheitliches Protokoll zu haben, um alle Netzwerkdevices zu erreichen. Und es sollte einfach zu implementieren sein. Und daher sollten es alle Hersteller in ihren Geräten implementieren. Und das wäre dann einheitlich und alles und gut. Und das waren die 80er Jahre. Landsmann von mir, der Hansi Hölzl alias Falco, hat mal gesagt, wer sich an die 80er noch erinnern kann, der war nicht dabei. Und in dem Spirit ist das, glaube ich, auch passiert. Netzwerke waren damals ja noch relativ selten. Sie waren irgendwo auf Universitäten oder in großen Firmen vorhanden. Sie waren überwiegend Point-to-Point-Verbindungen oder BNC-Kabel mit T-Steckern. Und also wenn man irgendwo was aufmacht, das hat jemand gemerkt. Wenn man wissen wollte, wer ist der Netzwerkadmin und wenn man wissen wollte, wie schaut er aus, wenn er sauer ist, hat man irgendwo ein T-Stück aufgedreht. Wenige Minuten später hat man das gewusst. Ja, also das war alles sehr überschaubar. Ethernet war der neue heiße Scheiß, 2 Mbit, 2 Megabit pro Sekunde. Eben über Koaxialkabeln und 10BASE-T kam gerade 91, also kurz später. Das heißt, das war alles noch sehr klein, sehr überschaubar, sehr einfach, niedrige Bandbreiten im Vergleich zu heute. Man hat sich gekannt, man hat gewusst, wer geht wo herum und Netzwerke waren inhärent sicher, weil man eh gewusst hat, wenn da jemand am Kabel rüttelt, kenne ich den, dann ist es okay, kenne ich den nicht, dann frage ich ihn mal, was er da tut. Und die Geräte, um die es da geht, die haben im Wesentlichen andere Aufgaben. Das sind Router, Switches waren das damals noch nicht. Wir waren damals noch bei Bridges und bei Hubs. Die haben wenig Rechenleistung für irgendwelchen Käse über. Deswegen muss das ganze Protokoll einfach gehalten werden, damit das Ganze auch ganz gut funktionieren kann. Die aktuelle Spezifikation ist auch nicht mehr taufrisch. 2002 ist SNMP V3 spezifiziert worden. Über das kann ich wenig erzählen, damit habe ich wenig Praxiserfahrung. Es scheint sich nicht so wahnsinnig durchzusetzen. Gut, nochmal ein historischer Abriss. Also 1988 haben sie SNMP V1 spezifiziert. Das ist ein Plaintext-Protokoll. Es geht also alles über das Netz im Klartext in beide Richtungen. Security ist ein Luxus. Und Common Misconception, die Community ist kein Passwort. Community String, ich komme da noch dazu. Man hat sich dann immerhin schon 4 Jahre später eines Besseren besonnen und gesagt, naja, wir müssen das irgendwie sicher machen. Es wurde Secure SNMP spezifiziert, aber wie das halt so oft ist, nie umgesetzt, weil Security ist nicht sexy. 1993 kam dann SNMP V2. SNMP V2 ist nicht rückwärtskompatibel zu SNMP V1. Das ist kein großes Problem. Dafür hat man dann gleich 3 Varianten spezifiziert. Es haben sich halt einfach 3 Gruppen nicht geeinigt. Es gibt das SNMP V2P, das ist Party-Based. Nicht im Sinne von Falco und den 80er Jahren, sondern Corresponding Parties. Das verschlüsselt den Community String über ein Shared Secret. Viel Spaß im Rechenzentrum oder als großer ISP, wenn man tausende Geräte da draußen hat, dieses Shared Secret irgendwie sicher auszubringen. SNMP V2U ist User-Based, hat Security implementiert. Ich habe die RFC auch nicht gelesen, es ist mir nie begegnet. Kritik daran war, dass die ganze Krypto sehr kryptisch und komplex war. Hat de facto niemand umgesetzt. Geblieben ist SNMP V2C, ist letztlich im Security-Standard bei SNMP V1. Es gibt halt den Community-String, um Dinge zu tun. Und es gibt optional Security-Features. Meines Wissens hat die auch nie wer wirklich ernsthaft eingesetzt, konfiguriert. SNMP V2 hat uns aber ein paar andere Neuerungen gebracht, nämlich 64-Bit-Counter. Das ist ganz fein, das war damals schon recht wegweisend, denn davor waren das 32-Bit-Counter. Auf einem 10-Gigabit-Link, auf dem halbwegs Traffic unterwegs ist, bin ich in weniger als einer Minute mit der Zahl der Pakete über diesen 32-Bit-Counter drüber. Und wenn ich den Netzwerkdurchsatz auf dem Link messen möchte, dann habe ich ein Problem. Da muss ich den nämlich relativ oft pollen. Dann gibt es neue Request-Types, die ganz praktisch sind. GetNext und GetBulk kommt später noch. Und ein Relay-Agent wurde eingeführt, weil es ist ja nicht abwärtskompatibel zu SNMP V1. Das heißt, ich brauche einen Übersetzer. In SNMP V3 haben sie im Wesentlichen die Security repariert. Es gibt jetzt Security-Optionen, die kann man tatsächlich durchschauen und verstehen. Es sind halbwegs moderne, also 2002, halbwegs moderne Cypher-Suits und Algorithmen definiert. Es nutzt halt meines Wissens nach niemand. Doch? Ah, es nutzt einer. Okay, 2. Gut. Also wie gesagt, meine letzten größeren Projekte mit SNMP waren 2008, 2009 ungefähr in der Gegend und ja, ein bisschen ein, zwei Jahre später vielleicht auch noch. Und da war da waren gerade alle ganz, ganz erfreut, dass man jetzt dass die Geräte jetzt endlich halbwegs durchgängig SNMPv2C unterstützen, um auf diese 64-Bit-Counter endlich zugreifen kann. Im großen Stil. Okay, ja, schöne Bilder malen ist auch nicht so mein Ding. Und was der Doppelpfeil da kann, der ist wohl auch irgendwann entstanden, wo ich mich nicht mehr erinnern kann. Dieses Architekturbild gibt es in der Wikipedia ein bisschen ausführlicher. Kann man dort nachschauen. Also worüber sprechen wir? Eine große Hürde bei SNMP ist, wie bei vielen von diesen älteren Protokollen, sie haben halt eine sehr komische Sprache und sehr komische Ausdrücke für Dinge. Also es gibt das Managed Device, das sind die Dinger da rechts in dem Bild außen, auch Agents genannt, das sind jetzt von mir aus meine Switche, meine Router, meine Drucker, die wurden gestern auch in mehreren Vorträgen so geliebt, ich weiß nicht, finde ich eh cool, Drucker haben viele Features und manchmal drucken sie Papier. Das kann aber auch irgendein Server sein, auf dem ein SNMP-Agent läuft. Also das sind im Prinzip die Peers im Netzwerk, von denen ich irgendwas möchte, von denen ich was wissen will. Den Relay-Agent, der hat eben hauptsächlich die Aufgabe, zwischen SNMP 1 und 2 Stationen zu übersetzen. Man kann ihn auch in exotischen Konfigurationen dazu verwenden, irgendwelche Netzwerkberechtigungsgrenzen zu überwinden. Da gibt es theoretisch Ansätze, ist mir nie in der Praxis begegnet. Und dann gibt es die Network Management Station, das ist also das blaue Dings unten links im Bild. Das ist praktisch jetzt der Rechner, auf dem dann meine Software läuft, die Monitoring oder Konfigurationsmanagement oder was auch immer tut, auch kurz Manager genannt. Die verwendet eine Management Information Base, MIB, nicht die Man in Black. Das ist die Datenbank über die Parameter, die ich überhaupt von meinen Agents abfragen kann. Und da drinnen stehen sogenannte Object Identifier, da komme ich auch noch dazu, wie die ausschauen, die dann definieren, auf welche Weise ich zum Beispiel jetzt herauskriege, ob auf diesem Router am Link Nummer 36 10 Mbit, 100 Mbit, Gigabit oder 10 Gigabit aktiv sind. Dann gibt es noch ein paar Kommandos in dem ganzen Spiel. Get zum Auslesen von Daten, Set zum Schreiben von Daten. Trap, wenn der Agent mir eine Information schicken möchte, wenn er meint, er möchte mir das mitteilen. In SNMPv3 heißt das dann Inform Request. Und die ominöse Community, die man eben nicht mit einem Passwort verwechseln sollte. Üblicherweise gibt es eine Read-Community, die ist üblicherweise public gesetzt. Es gibt eine Write-Community, die ist auf private gesetzt, standardmäßig. Und eine Trap-Community, die steht auf Trap normalerweise. Und darüber entscheidet der Manager bei den jeweiligen, oder der Agent auch bei den SNMP-Messages, worum es da jetzt, um welchen Bereich in seinem Datenschatz es da jetzt gerade geht. Ja, wir haben es mit einem Netzwerkprotokoll zu tun. Netzwerke gehen, wie wir wissen, vom Osilea 0, von der schönen Chemie, Physik, Kupfer, Silizium, 80% Stickstoff, bis auf den Layer 8, wo typischerweise die meisten Netzwerkprobleme ihren Ursprung haben. SNMP läuft auf dem Layer 7, auf dem Application Layer. Transportiert wird das Ganze über UDP, üblicherweise über IP heutzutage. Ja, auch über IPv6, das freut mich, dass das immer mehr Relevanz gewinnt, schön langsam. Und historisch eben kann man das auch über IPX, falls noch jemand Novellnetze kennt, transportieren und AppleTalk, falls jemand das machen mag. Es geht. Die Ports sind 161 für die Get- und Set-Messages, 162 für die Traps und laut Spezifikation auch 10.1.61 und 10.1.62 für das Ganze über TLS und DTLS. Aber wer macht schon Krypto? Also in der ETC Services, in einer aktuellen Linux-Distribution, sind die Ports 10.61 und 10.62 nicht angeführt. Das übrigens, falls jemand sich immer wieder mal fragt, welcher Port macht denn was und so, das muss man nicht bei Google fragen. Grep, ETC Services, Portnummer oder Servicename, steht alles da. Geht auch offline. Die Ports sind gleich für die Versionen SNMP 1, 2 und 3. Das hat Vorteile bei der Firewall-Konfiguration, das führt halt zu Verwirrungen in der Anwendung, wenn ich jetzt eine heterogene Umgebung habe und ich frage meine Clients ab, und also meine Agents ab, und die sind halt auf unterschiedlichen Versionen konfiguriert, dann muss der Manager entweder wissen, welche Sprache der Agent spricht, oder er muss es ausprobieren. Ausprobieren heißt im Protokoll nämlich, dass der Agent ein Paket, wenn er es nicht versteht, verwirft. Also wenn es das falsche die falsche Version hat oder wenn es irgendwie kaputt ist, wenn die Daten nicht in Ordnung sind, antwortet er nicht, das Paket gefällt mir nicht, er verwirft es einfach. Das ist ein bisschen lästig, weil wenn man eben ein Netzwerk erst erkundet, ich spreche dann über Inventarisierung auch noch ein bisschen, dann ist da viel Trial and Error dabei. Und wir haben im vorigen Vortrag schon gehört, Trial and Error im IP-Netzwerk heißt Timeouts abwarten, und Timeouts abwarten dauert einfach lang. Das ist in einem kleinen Netzwerk egal, wenn ich jetzt ein Rechenzentrum habe oder ein ISP bin, interessiert mich das schon. Ja, die Request-Types, ich habe schon gesagt, es gibt Get, Set, Get Next, Get Bulk. Get Next ist sehr nett, weil ich mich in einem Baum von Eigenschaften den Zweigen entlang weiterhangeln kann. Mit Get Bulk kann ich mir auf einen Rutsch eine ganze Reihe von Informationen holen. Wir sprechen über Netzwerkgeräte, ich habe vielleicht einen Core-Switch mit 48 Interfaces, und ich möchte einfach von allen den Operational Status jetzt wissen und nicht nur von einem, dann sage ich, gib mir mal die und die 47 nächsten OIDs. Und Trap und Inform gibt es auch. Das sind unterschiedliche Pakete. Ja, im Header steht die Version, im Header steht der Community Name, und dann gibt es diese Payload Data Units. Da habe ich im Header entweder im Fall des Get oder Set Requests einen Request-Typ, eine Request-ID. Ich habe einen Fehlerstatus, einen Fehlerindex, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und im Trap bekomme ich die OID. Die OID, komme ich noch dazu, wie zum x-ten Mal, sagt mir halt, um welches Element bei mir als Agent es jetzt geht. Dann habe ich natürlich die Absender-IP drinnen. Eine allgemeine Trap-ID, die hat es gibt also von 0 bis 6 gibt es bestimmte vordefinierte Werte für die Traps, zum Beispiel Link-Up, Link-Down. Und die ID 6 ist dann, Achtung, das ist eine proprietäre ID, und da gibt es das nächste Feld, und da steht dann diese proprietäre ID drin, das ist dann firmenspezifisch, was da drin steht. Und ja, in dem Fall von Get-Paketen, ah ja, einen Timestamp habe ich auch noch, genau, wir haben es ja mit UDP zu tun, und wir wissen, IP ist ein Best-Effort-Protokoll, und im UDP-Fall sind die Pakete nicht immer in einer nachvollziehbaren Reihenfolge zugestellt. Und wenn ich jetzt Traps geschickt bekomme, zum Beispiel Link-Up, Link-Down sind Traps, dann ist das durchaus interessant, ob der Link zuerst down und dann abgegangen ist oder zuerst up und dann down gegangen ist. Und deswegen steht da ein Timestamp in Hundertstel Sekunden drinnen, damit man dann am Ziel das wieder zusammenbasteln kann. Und im Fall von einer Get-Response habe ich dann verschiedene Variable Bindings, also die eigentlichen Daten da drinnen. Die Daten können jetzt sein IP-Adressen, IPv4 und seit SNMPv2, immerhin schon seit 1999 IPv6-Adressen. Boy, hätte ich gern so lange schon IPv6-Adressen in der Praxis. Aber gut, mein persönlicher Beef. Dann gibt es Counter. Counter sind einfach Zähler, die ständig nach oben geführt werden, wie zum Beispiel auf einem Interface, wie viele Packets habe ich hereinbekommen, wie viele habe ich rausbekommen, wie viele Errors habe ich bekommen, etc. Der Counter läuft halt irgendwann mal über. Dann gibt es Gauges, das sind also so Zeigerinstrumente wie Drehzahlmesser, Tacho, was auch immer. Der stellt halt einen aktuellen Wert dar. Das ist jetzt im Netzwerkbereich wieder ein Linkspeed zum Beispiel, oder es wäre halt die Anzahl von Memory, die ich gerade in Use habe, oder CPU oder was auch immer. Oder beim Drucker, Toner-Level, wie viel Toner habe ich noch von welchem Ding. Dann gibt es einen schönen Datentyp Opak, anderswo heißt das Blob. Das ist einfach, da sagt das Protokoll nichts drüber. Da muss der Hersteller bekannt geben, was er damit meint, wenn er da was reinschreibt. Da stehen meistens irgendwelche Texte drin, die irgendwelche Informationen geben. Es gibt Tables. Ich kann ganze Parametersätze auf einmal in Form einer Table auslesen. Wenn ich mich nicht zu sehr verzettel, kann ich das nachher kurz herzeigen. Zum Beispiel eben bei Routern und Switches habe ich die IF-Table, also die Interface-Table. Da habe ich einen Index, eine Description, Type, Maximum Transmission Unit, Speed, Address und so weiter. Ja, Admin-Status, OPA-Status, das ist auch interessant. Admin-Status ist der Soll-Zustand, also ich möchte, dass der Link up oder down ist, und Operation-Status ist der Ist-Zustand. Das ist auch ganz interessant, die immer wieder mal zu vergleichen. Ja, Last Change, In-Updates, Out-Updates, etc. Und Time-Ticks, Hundertstel Sekunden. seit Start des Agents, weil Uhren synchronisieren, nee, braucht man nicht. War in den späten 80ern, frühen 90ern, war ja das auch mit NTP und so noch nicht so weit verbreitet. Ja, das heißt, ich habe nur relative Zeitangaben, keine absoluten in dem Protokoll. Ja, genau, die Management Information Base. Wer sich für formelle Standards und so weiter interessiert, ASN1 ist der Standard, in der eine MIB geschrieben wird, und zwar in der Unterfamilie SMI2. Das ist das System Management in, ich lasse mich jetzt da nicht zitieren, RFC 2578, da steht, wie das heißt. Also die MIB ist die Management Information Base. Das heißt, das ist die Datenbank, oder also in der Praxis ein Haufen Textdateien, wo drinnen steht, welche Eigenschaften ich von einem Gerät abfragen kann. Oder von einem Gerätetyp. Und unter welcher OID, komme ich noch dazu, ich diese Informationen sehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel bleiben wir bei den Druckern, die sind schön. Wenn ich ein Drucker bin und ich bin ein Farbdrucker, dann habe ich eine Cyan, eine Magenta, eine gelbe und eine schwarze Trommel oder einen Fuser oder einen Conveyor Belt oder dieses oder jenes da drinnen. Und über all das gibt es Informationen. Und über welche OID ich jetzt welche Informationen herauskriege, das steht in der MIB, in der MIB. Einige davon sind standardisiert. Die IETF und die IEEE haben sich da die Mühe gemacht, einige Sachen zu standardisieren. Es war ja damals klar, wie ein Router, was der so im Wesentlichen tut und hat und wie der ausschaut. Es wird also Interfaces geben, da wird es Links drauf geben, es wird Routing-Tabellen geben. Es gibt ja einige Standard-Dinge. Und die sind festgeschrieben und die sind veröffentlicht. Der überwiegende Teil ist aber leider proprietär. Da konnten sich die Hersteller halt, wie das so historisch ist, nicht auf wirklich was einigen. Und man ist da auf die Freigebigkeit der Hersteller angewiesen. Sehr häufig haben sie das auf ihren Websites zu den Geräten, haben sie da MIPS zum Download bereitgestellt. Manche sind aber der Meinung, dass ihre Geräte so toll sind, dass wenn man die MIP hat, man das ganze Gerät reverse-engineeren würde und die geben es dann nicht her. Nur wenn man einen Wartungsvertrag hat oder wenn man ein zertifizierter irgendwas Partner ist. Es ist aber nicht besonders schwierig, MIPS zu reverse-engineeren. In manchen Fällen habe ich auch getan. Und organisiert sind die Elemente in dieser MIP jetzt in einem hierarchischen Baum, über die sogenannten OIDs, die Object Identifiers. Und die haben eine Wurzel, die ist .1, .3, .6, .1. Und jeder Knoten in diesem Baum hat einen Namen und da handelt man sich so durch. Also dieses 1361 steht für ISO, ORG, DAD, also Department of Defense, da kommt ja das Internet her. Internet, und dann geht es weiter. Und wenn man dann bei 141 angekommen ist, dann wird es spannend, weil dahinter kommen jetzt die ganzen Enterprise-OIDs. Also da haben die ganzen großen 3COM, Hewlett-Packard, IBM, you name it, don't buy it oder whatever. Die haben da alle ihre Nummern. Diese Enterprise-OIDs, die gehen bis in die 60.000 ungefähr. Und diese Private Enterprise Numbers, die kann man registrieren. Das ist kostenlos, das kann jeder machen, der ein Interesse daran hat. Irgendwo in den 50.000ern findet man meinen Namen auch, also ich habe das auch mal gemacht. Ist ganz praktisch, das ist der gleiche Baum, den LDAP verwendet. Vielleicht halte ich nächstes Jahr hier einen LDAP-Vortrag, dann erinnert es euch dann. Und in diesem Baum organisiert sich jetzt die ganze Information. In der Praxis schaut das zum Beispiel so aus, das ist also die NetSNMB-MIP, die steht da irgendwo mittendrin in dieser Hierarchie. Ich habe da so einen Header drin, da werden andere Module included, das heißt, das ist jetzt nicht der Punkt, wo die Wurzel anfängt. Dann gibt es ein bisschen Info drin, ich habe da ein paar Teile rausgeschnitten, also 2002 ist die spezifiziert worden, der Wes Hardacker war der das spezifiziert hat, da steht dann da drin, an welchem Institut, an welcher Universität und mit welchem der arbeitet. Es ist mal alles draußen. Und unten sieht man dann den interessanten Teil. Da sind also der Reihe nach diese Objekte definiert. Und die beziehen sich zum Teil eben auf ihre Vorgängerobjekte. Also ganz hinten steht dann die Ziffer. Das ist die nach dem nächsten Punkt einzusetzen ist. Und ja, so handelt man sich da halt vor. Also das kann man halbwegs vernünftig lesen. Man würde es halt wahrscheinlich irgendwie schöner schreiben. Ja, und das habe ich in der Text Conventions Meep habe ich zwei nette Kleinigkeiten gefunden. Also da unterhalten sich die Spezifizierer auch noch drüber innerhalb der MIP, die offiziell in einer RFC steht, ob das gescheit ist, dass man die Betriebssysteme nach Version legt, und B, ich finde es kurios oder lustig, wahrscheinlich ist es als Witz gemeint. Auf jeden Fall hat also Win32 das Ende 13, und das fand derjenige, der die MIP geschrieben hat, als unlucky. Linux hat übrigens 10 in der Liste. Gut, das kann man sich jetzt als Baum anschauen. Also auf der linken Seite ist das da jetzt in ASCII-Art. Ich glaube, das habe ich in der Wikipedia geklaut. Zu sehen. Oder mit dem Tool TKMIP, über das ich dann vielleicht mich auch noch auslassen werde, kann man da interaktiv durch diesen Baum durchfahren. Man braucht das zum Glück recht selten, wenn man jetzt in seinem Monitoring-System irgendwie spezielle Dinge einrichten möchte. Dann sucht man halt in diesen MIP-Bäumen nach dem, was ich haben will. Und da ist das mit dem TKMIP ganz nett. Ich kann da so durchfahren und mir meine OED raussuchen. Letztlich frage ich ja dann in der Praxis meinen Agent ab und sage ihm, hey, gib mir doch von der OED so und so den aktuellen Wert. Und der antwortet mir dann. Es gibt berechtigt Kritik an dem Protokoll. Es gibt Spaßvögel, die nicht ganz unberechtigt sagen, Security is not my problem. Das ist die Abkürzung für SNMP, also dafür steht SNMP. Wie gesagt, man kann das relativ leicht bashen. Es ist ein altes Protokoll, es war damals wirklich nicht so, dass der Major Concern. Eine common misconception ist eben, dass der Community String ein Passwort wäre, ist er nicht. Werden wir nachher noch sehen, wofür man ihn verwendet in der Praxis, ist halt nicht. SNMP V1 war Plaintext-Protokoll, das heißt, jetzt da irgendwelche Passworte mitzuschicken, ist sowieso sinnlos, ich kann es am Kabel mitlesen. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, das waren Netze, die waren eben über Bridges und über Hubs miteinander verbunden. Wenn ich da so an einem Host mit so einem PNC-Kabel sitze und ich habe das Recht, auf meinem Netzwerk-Device in den Promiscuous-Mode zu schalten, boy, sehe ich da Sachen. Da ist alles im Plaintext vorbeigelaufen. Also E-Mail hat man abgeholt über das POP2, glaube ich, damals noch Protokoll. Und natürlich Passwort im Plaintext drüber. FTP, Passwort im Plaintext drüber. Das war Standard. Man hat es nicht gemacht, weil man hat sich ja lieb gehabt. Oder auch nicht, ja. Es wird einen Grund gegeben haben, warum man irgendwann einmal Krypto eingeführt hat. Gut, also Secure SNMP eben hat sich nicht durchgesetzt, all diese ganzen Geschichten. Das habe ich im Wesentlichen eh schon erzählt. Ja, spannend ist natürlich die Lösung, wie man das dann später angegangen ist und gesagt hat, ja, eigentlich ist das mit der Security insofern nur dann ein Problem, wenn ich physisch Zugang zu den Paketen habe. Und wenn ich das nicht habe, seit die Netzwerke WLAN-Tagging können, das können sie auch schon eine Weile, hat man ja sowieso ein eigenes Management-WLAN, in dem man die ganze Konfiguration, das Monitoring der ganzen Netzwerk-Devices fährt. Und über dieses Management-WLAN fährt man dann halt auch SNMP. Und die Clients und die Server und whatnot hat ohnehin keinen Zugriff auf dieses Management-WLAN. Das heißt, solange ich es nicht schaffe, in dem Switch, an dem ich dranhänge, aus meinem WLAN auszubrechen, habe ich auch relativ geringe Chancen, da am SNMP-Traffic mitzunaschen. Des Weiteren sind die Netze alle durchgeswitcht heutzutage. Das heißt, dass ich ein SNMP-Paket sehe, das mich nichts angeht, selbst wenn ich im anderen WLAN bin, ist auch relativ unwahrscheinlich. In der Praxis gibt es natürlich einige Sachen, die sind unhandlich. Ich habe schon gesagt, dass SNMP V1 und V2 nicht kompatibel sind. Das ist lästig. Das ist dann lästig, wenn man zum Beispiel ein großes Netzwerk inventarisieren möchte über SNMP-Forschung. Dann probt man das auch vor sich hin und kriegt halt Antworten oder keine Antworten. Und das kann halt der Grund sein, dass mich eine Firewall blockiert, dass der Agent mit mir nicht reden will oder dass der Agent meine Protokollversion nicht versteht. Und da renne ich ständig in Timeouts. Das ist jetzt in einem kleinen Firmennetz oder zu Hause nicht das Problem. Bei einem ISP, der ein halbes Land versorgt mit Anschlüssen, der hat eine Menge Geräte, da möchte man einfach nicht auf zigtausende Timeouts warten. Sehr lästig ist eben die Geschichte, dass die MIPs nicht durchgehend öffentlich sind und dass man da recht viel reverse-engineeren muss. Das stört einigermaßen. Und wenn ich große Devices auslese, dann hat das seine Komplexität. Wieder irgendwie so ein Schreibtisch-Switch oder so, wenn der heute überhaupt noch SNMP spricht, ist kein Thema. Aber als Carrier oder als ISP, wenn ich jetzt irgendwie einen großen Core-Switch habe, die haben schon einen Haufen Interfaces, da werden die Interface-Tables groß, da sind viele Parameter drin. Die haben große Routing-Tabellen, die kann ich auch auslesen. Da kommen sehr, sehr viele Werte zurück. Und auch heute haben die Geräte natürlich primär andere Aufgaben, als SNMP zu beantworten. Das heißt, sie priorisieren diesen Job relativ weit runter. Das heißt, ich kann beim Auslesen von einem größeren Switch schon mal etliche Sekunden warten, bis ich die kompletten Informationen habe. Ich kann das vielleicht nachher noch zeigen. Ich habe auf einem 48-Port HP-Switch, er ist nicht der neueste, es ist so noch einer, wo das Webmanagement-Interface nicht mehr brauchbar ist, weil es Java im Browser braucht. Das gab es mal, man glaubt es nicht. Also er ist schon ein paar Jahre alt, aber wenn ich da einen SNMP-Walk auf den Wurzelknoten mache, dann dauert das gute 30 Sekunden, bis mir der alle seine Informationen geliefert hat. Und das ist was, das möchte ich halt, wenn ich da relativ aktuelle Informationen haben will, dann ist das echt viel Zeit, die da vergeht. Ja, und die Hersteller-Implementierungen nicht unbedingt immer toll und vollständig. Die großen Netzwerkausstatter natürlich schon, aber es gibt viele kleine Dinge, die halt auch SNMP-fähig sind und da ist es dann oft Glückssache, wie gut das zusammenpasst mit der Realität, was einem die so erzählen. Also ich habe wahnsinnig viel über ein komisches Protokoll erzählt, das ich scheinbar nicht so wirklich mag, weil ich viel zu kritisieren habe. Warum tue ich das? Wozu macht man das? Ich habe schon erwähnt, also ich war einige Jahre im Bereich System Monitoring, Netzwerk Monitoring unterwegs und das ist im Prinzip, soweit ich das in meinem Horizont ist, das die Hauptaufgabe von SNMP. Man verwendet das also zum mehr oder weniger Agentless Monitoring. Ich habe ein einheitliches Tool, ein einheitliches Protokoll, das halbwegs konsistente Ergebnisse liefert und kann damit alle Geräte, ob das jetzt HP, Cisco, 3Com, wenn es die noch gibt, Netgear, whatever, Huawei, egal ist, ich kann von all denen auslesen, was ich haben will. Natürlich könnte ich mir, die Hersteller stellen sich das immer so toll vor, ne? Ich bin eine Firma und habe natürlich ein einheitliches Netz, ich habe nur Geräte von einem Hersteller und die sind alle aus demselben Pool und hin und her. Und ich verwende natürlich deren tolle Netzwerkmanagement-Software und die kostet eh nur 20 Euro pro Monat pro Node oder pro Jahr pro Node und dann habe ich halt als ISP 2000 von den Dingern. Geht ins Geld. Und dann habe ich nicht nur Hersteller X, sondern ich habe Hersteller Y, dann muss ich von dem die Solution auch noch kaufen. Und dann habe ich zwei Datenbasen und so weiter. Also, nö, alles nicht gut. Dann schon lieber mit diesem archaischen Ding ärgern. Ich kann auch ich kann auch aus Servern Daten auslesen. Man kann Linux gibt es in SNMPD, gibt es in BSD auch und weiß nicht, ob es unter Windows, ob man das auch starten kann. Man kann also auch über SNMP ganz normale Serverparameter auslesen, man kann das erweitern, man kann relativ viele Dinge damit machen. Man kann auch Netze inventarisieren damit. Es gibt die Situation, dass man nicht mehr weiß, was alles im Netzwerk ist oder dass mein Netzwerk neu übernimmt oder dass man einfach kontrollieren möchte, ist eh noch alles da, was da sein sollte oder kommen da irgendwelche neuen Dinge dazu. Kann ich auch mit SNMP machen, wobei neue Dinge finden, das ist ein bisschen optimistisch. Es könnte ja jemand Community Strings ändern oder so oder Firewalls oder Regeln, ja. Aber es geht. Ich kann über SNMP auslesen, was ist das für ein Gerätetyp, mit dem ich es zu tun habe. Ich kann den Hersteller, ich kann die genaue Gerätetype, ich kann die Seriennummer zum Teil auslesen, ich kann bei manchen Firmware-Stand auslesen, das ist ziemlich praktisch. Dann haben die Dinger ja auch Informationen, auf welchen, also wenn es ein Netzwerkgerät ist, mit mehreren Interfaces, dann haben die ja da eine MAC-Table an dem Interface dran und wenn ich weiß, welche MAC-Adressen zu welchen von meinen Routern, Switches gehören, dann kann ich über diesen Weg mein ganzes Netzwerk durchspazieren und kann mir da die Netzwerktopologie bauen lassen, zeigen lassen. Das funktioniert je Baum, desto gut. je mehr Ringe ich da drin habe, desto öfter geht man da in die Irre. Ich habe das einmal versucht. Ein Kunde war damals ein großer slowakischer Internet-Service-Provider mit etlichen hundert Routern, die da zu discovern gewesen wären. Und wir haben so das, es gibt das Tool Nedi, erwähne ich dann auch noch kurz, drauf losgelassen. Und das kam einfach nach Stunden noch nicht nach Hause und hat sich da irgendwo im Wald verlaufen. Also kann gehen. Ja, und theoretisch, das Protokoll gibt es her, man kann auch konfigurieren. Jetzt habe ich vorhin gesehen, es gibt Leute, die SNMP V3 verwenden, gibt es Leute, die SNMP Set verwenden, die tatsächlich Werte schreiben. Ja, okay. Gut, schauen nicht alle glücklich aus dabei, wie sie die Hand heben. Aber, ah doch, okay. Also wo ich es mir ganz gut vorstellen kann, ist, ich kann Interfaces up und down nehmen zum Beispiel, ja, remote und das relativ einheitlich. Über komplexere Konfigurationsdinge weiß ich nicht. Also ich habe es in der Praxis immer nur besprochen gesehen, aber nie im Einsatz. Aber es geht. Und was man auch machen kann, ich habe das jetzt mit IoT da beschriftet, was sehr nett ist, ist, dass SNMP für heutige Verhältnisse ein sehr schlankes Protokoll ist. Also der SNMP-Daemon ist relativ klein, der ist in C geschrieben und das Ding braucht wenig Ressourcen und man kann auf Kleinst-Devices, also ein Raspberry ist heute ohnehin ja schon ein, was früher ein Großrechner war, man kann auf Kleinst-Devices damit immer noch Informationen rausholen. Dabei würde ich mir aber dann eine OED, eine eigene, zulegen und das in einer Custom mitmachen. So, was habe ich für Werkzeuge zur Verfügung? Ich muss mich ein bisschen sputen, merke ich. Das nette SNMP-Projekt stellt die Standard-Tools zur Verfügung. Dann gibt es das TK-MIP, das ist dieses GUI-Tool, das ist schon mal, das ist tatsächlich in Perl TK geschrieben, mit dem man da durchgehen kann. Es ist schon länger nicht mehr aktualisiert worden. Es gibt Known Bugs, aber da hat keiner mehr Lust drauf, die zu fixen. Es geht. Es gibt SNMP Walk. SNMP Walk ist einfach ein Wrapper für SNMP Get Next ad infinitum. Das heißt, ich sage ihm einen Teil in meinem OED-Baum, von dem das weglaufen soll. Und dann rennt es da rekursiv runter, bis der Agent sagt, so, ich habe jetzt nichts mehr, bin fertig. Und es gibt SNMP Table, das liest besagte Tables aus und stellt die dann so schön in einem ASCII-Table-Format dar. Das ist auch ganz praktisch, wenn man einen sehr breiten Monitor hat. Die SNMP Tools gibt es, um die MIPS zu manipulieren. SNMP Trap Daemon und SNMP TT, die eignen sich dafür, Traps zu verarbeiten. Ja, dazu habe ich noch nichts gesagt. Die Traps, wozu braucht man jetzt SNMP-Traps? Ich kann ja alles abfragen. Ich kann ja, wenn ich wissen will, geht mein Link gerade up oder down, brauche ich einen Link-Status abfragen? Ja, schon. Und wenn ich den poll, dann habe ich ein paar Sekunden Intervall meistens dazwischen. SNMP-Trap versendet der Agent in dem Moment, wo was passiert. Also der Klassiker ist eben Link up, Link down. Ich ziehe ein Patch-Kabel irgendwo raus. Dann schickt der an einen, wenn es konfiguriert ist, an seine Management-Station die Nachricht, Achtung, Interface so und so ist jetzt down oder up. Ja, es gibt webbasierte Tools, das ist LibreNMS, ein Fork von Observium, weil die haben eine merkwürdige Lizenzpolitik entwickelt in den letzten Jahren. Das ist so ein allgemeines Netzwerkinventarisierungstool und das malt auch schöne Graphen mit. Ist ganz nett. Es gibt Nedi, das eben Network Discovery macht seit über 20 Jahren und das überwiegend über SNMP macht. Dann gibt es GUI-Lose-Tools, wie also das klassische SNMP-Poller. Toros zum Beispiel ist ein High-Performance-Poller, also den habe ich auch beim ISP kennengelernt. Wenn ich jetzt eine große Zahl von Agents abfragen möchte und aus denen Daten rausholen will, und das über ein Shell-Skript macht, das halt einfach über eine Tabelle drüber iteriert, dann habe ich sehr viel Zeit, die ich nur mit Warten verbringe auf die Antworten. Das skaliert schlecht. Dem Toros schmeiße ich eine Liste von OEDs, eine Liste von IP-Adressen und Community-Strings vor die Füße. Das forkt Children nach hinten raus und holt, was der Netzwerk-Link hergibt, die Daten zurück. K Kakti malt dann auch schöne Graphen dazu, MRTG, der Multi-Router Traffic Grapher, kommt sogar vom Tobias Oetiker, soweit ich weiß, vom Erfinder der ERD-Tools. Ist auch ein Klassiker, malt halt einfach Auslastungsgraphen mit. Und Entop habe ich da noch dazu geschrieben, die haben auch irgendwie über die Zeit eine seltsame Policy entwickelt. Aber das war auch mal ein ganz praktisches Tool, um Netzwerk-Inventory zu machen. Okay, in der Praxis installiere ich mir unter Debian, das ist halt mein Zuhause, ein paar Pakete, SNMP, SNMPD. Ganz praktisch ist, dass der SNMP MIPS Downloader, nachdem nicht alle MIPS in der Form frei sind, wie Debian frei versteht, sind die nicht mitpaketiert und der lädt sie dann herunter und macht sie dann stellt sie zur Verfügung. Ich kann natürlich ohne MIPS arbeiten, wenn ich die OEDs numerisch kenne, aber es ist einfach viel einfacher mit den MIPS. SNMP TrapD, habe ich schon gesagt, SNMP TT, der Trap Translator, ist ein ganz nettes Tool. Der kann bei eingehenden Traps auf die Inhalte reagieren und kann dann bestimmte Dinge auslösen. Ich kann sagen, wenn eine Trap von der OED kommt, wo das und das drinsteht, dann alarmier das oder dann starte dort irgendwas oder mach Dinge. Und TKMIP, ja, steht halt da. Okay, man konfiguriert das Ding, indem man eine Syslocation, einen Syskontakt reinschreibt. Über die Agent Address stelle ich fest, auf welchem Interface das läuft. Das ist also ein ziemlich solipsistischer SNMP-Agent, der hört nur auf sich selber. Da stelle ich halt dann das Interface rein, wo ich, dass das im Management WLAN steht, wo ich wissen will, was los ist, definiere die Communities. Und ganz wichtig, unter Debian in der etc SNMP, SNMP-Conf, die Zeile MIPS Doppelpunkt auskommentieren. Denn die ist auch wieder so ein Lizenzthema, die verhindert, also die definiert, welche MIPS eingelesen werden. Und wenn der String hinterm Doppelpunkt leer ist, dann liest das Ding dann keine MIPS ein, damit auch keine proprietären um Himmels Willen eingelesen werden. Steht die Zeile nicht drin, geht das Ding in einer Liste von Orten durch und liest alle MIPS ein, die es finden kann. Ich kann den SNMPD auch erweitern. Ich kann einfach beliebige, unter einer OED beliebige Kommandos, beliebige Skripts ausführen. Das kann recht sinnvoll sein, vor allem wenn man in Richtung IoT oder in kleine Devices denkt, kann man recht praktisch Sachen definieren. Vorsicht aber, was man da tut, man exponiert das ins Netzwerk raus und das erzeugt halt relativ Probleme, gerade mit dem Protokoll, mitunter. TrapD lasse ich jetzt aus, mangels Zeit, damit ich euch noch für Fragen Zeit lasse. Quellen habe ich auch gehabt, sind hier verlinkt, der Rest geht im Wesentlichen auf meine Kappe und falls ihr noch Fragen habt, dann jetzt. Bitte.
Erstmal danke auch von meiner Seite für den Vortrag. Gibt es Fragen im Publikum? Oder war es so simpel, das Protokoll?
Habe ich alle Klarheiten beseitigt. Ja.
Da vorne doch, ja.
Ja, die Frage war, es steht nicht bei jedem Gerät, das SNMPv2 unterstützt, welcher von den drei Standards unterstützt wird. Es ist davon auszugehen, es ist SNMPv2C. Also U und P sind in der Praxis mehr oder weniger hypothetisch. Gibt es irgendjemanden im Auditorium, der mit SNMP2 U und P zu tun gehabt hat? Nein, nur Kopfschütteln. Also die sind hypothetisch.
Oder man verwendet es nicht, selbst wenn das Gerät das kann.
Also es entgeht einem nichts, wenn man SNMP V2U oder V2P nicht verwendet. Sie sind nicht besser als V2C.
Das, weil die andere Sache ist meistens dann in der Anwendung, dass man ja auch zu den anderen nichts gut dokumentiert findet, wie jemand irgendwas sinnvoll damit macht. Also auch Hilfestellung dazu ist einfach, kannst du eine Community eröffnen, wird sehr klein, glaube ich, bleiben.
Ja. Da war noch eine Frage.
Gibt es Ambitionen, SNMPv4 zu
Ob es SNMPv4-Ambitionen gibt. Wahrscheinlich, wenn wir dann alle mit IPv6 versorgt sind, flächendeckend, dann kommt IPv4. Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht, nachdem also seit 2002 sich nichts mehr tut an der Ecke, auch die RFC keine Revisionen mehr erfahren hat. Ich glaube, das Thema ist einfach fertig, mehr oder weniger.
Das ist auch Feature-Complete. Also da, wenn man sich damit beschäftigt, genau. hat man auch keine Lust.
Es ist Feature Complete, weil der Kommentar, wenn man sich damit beschäftigt, hat man auch keine Lust mehr. Es gibt einfach nichts mehr zu wollen.
Es ist nützlich, aber nicht schön.
Wahrscheinlich ist das Simple in SNMP. Es hat einen überschaubaren Scope und der ist abgedeckt und das ist auch schön irgendwie.
Dann nochmal danke und auch allen Besuchern nochmal weiterhin schön. Tag noch. Ja.